was brauche ich eigentlich und wie kann ich das machen, damit es für viele eine gute Lösung ist, ja, weil im Endeffekt kann jeder irgendwo einen Button hinklatschen, ja, also Software muss halt intuitiv sein, Software sollte aufgeräumt und durchdacht sein und alles, was irgendwie im Hintergrund erfolgen kann, sollte auch im Hintergrund erfolgen.
Herzlich willkommen beim Podcast von und für den Mittelstand. Wir sind Inno99.
Herzlich willkommen bei Zukunft Mittelstand. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute den Andreas Martin von Flowers, einem Startup, das sich vor allem damit beschäftigt, Prozesse für mittelständische Unternehmen zu automatisieren. Wir haben dafür eine Plattform aufgebaut, mit der man wirklich sehr einfach Workflows visualisieren kann, automatisieren kann, sich an unterschiedliche Systeme anflanschen kann. Da werden wir aber auch gleich nochmal einiges mehr erfahren. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Andreas.
Ja, hallo, freut mich, dass ich heute hier sein kann, Felix.
Ja, erzähl doch mal so ein bisschen was, wer bist du, was machst du?
Ja, gerne. Wo fange ich an? Also ich bin der Gründer von Flowers, einer der Gründer von Flowers. Und ich habe noch einen Co-Founder, wir sind zu zweit im Gründerteam, der Daniel. Und ich kümmere mich bei uns um alles, was Vertrieb und Marketing angeht. Und habe einen ganz tollen Co-Founder, der sich um alle technischen Aspekte kümmert. Also wir haben da eine coole Aufgabenteilung. Und genau.
Cool, also das heißt, ihr seid zu dritt im Gründerteam?
Wir sind zu zweit im Gründerteam, aber wir haben von Anfang an einen Investor, einen Partner mit an Bord, der praktisch auch Gründungsmitglied bei uns ist, weil wir eben zusammen auch die Firma gegründet haben.
Ja, können wir gerne gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Erzähl uns mal so ein bisschen was zu deinem Background. Was hast du in der Vergangenheit gemacht vor Flowers?
Ja, ganz unkonventionell. Das ist immer ganz lustig. Also ich habe ursprünglich mal ganz konventionell angefangen mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann in einer Seifenfabrik und wollte im Endeffekt sehen, wie Unternehmen funktionieren und da fand ich diese Ausbildung ganz super dafür. Habe mich dann da spezialisiert am Ende im Bereich Controlling, ja, also Zahlen, Daten, Fakten lagen mir schon immer und habe aber schon am Ende dieser Ausbildung eigenes Produkt erfunden, beziehungsweise auch dann patentiert. Das war dann sozusagen mein erstes kleines Startup, das erstmal so nebenher lief. Und das entwickelte sich dann von ganz alleine zu was ziemlich Coolem. Und dann wurde das Patent erteilt und habe ich dieses, es ist ein Badeschwamm, wo eine Seife drin ist. Das war das Produkt. Ganz, ganz, ganz seltsam, ne? Aber es war ziemlich cool, weil das halt so krass geschäumt hat. Und das habe ich dann verkauft an eine Münchner Kosmetikfirma und ja, war dann später auch noch Teil dort. Also die haben mich dann gefragt, möchte ich nicht hier nach München kommen, das Produkt dann irgendwie bei der Entwicklung auch begleiten und plötzlich habe ich mich dann im Marketing wiedergefunden, im Brandmanagement, also eine ganz andere Blickrichtung eigentlich und das hat mir sehr geholfen, auch mal einen anderen Blickwinkel zu sehen, eben nicht mit diesem Controlling-Blick, hab dann wirklich auch 1,5 Jahre intensiv im Marketing mitgearbeitet und das Produkt auf den Markt gebracht, auch Produktentwicklung mit begleitet und habe dann später sogar noch innerhalb des gleichen Unternehmens ein bisschen gefreelanced im Bereich Kundenservice, Customer Success und auch nochmal da einen anderen Blick bekommen sozusagen und ich glaube, das alles in Summe hat mir einfach verschiedene Bereiche gezeigt, wie verschiedene Bereiche zusammenarbeiten, was funktioniert, was nicht funktioniert und das hat mich so ein bisschen auch dazu gebracht, wo wir heute sind eigentlich.
Wie heißt das Unternehmen? Kannst du dazu was sagen?
Welches jetzt?
Dein Seifenunternehmen.
Ach so, die Seifenfabrik, wo ich meine Ausbildung gemacht habe.
Beziehungsweise das Produkt, was du dann entwickelt hast.
Ach so, ja genau, das heißt, die Marke heißt Foamy. Ja, das gibt es jetzt auch im DM und überall eigentlich, ja. Mittlerweile mit einer viel größeren Produktpalette, mit der ich dann nichts mehr zu tun hatte. Also jetzt die Marke hat sich extrem erweitert und ursprünglich angefangen hatten wir eben mal mit diesem Badeschwamm mit Seife drin. Klingt banal, ist es überhaupt nicht. Wir haben tatsächlich über ein Jahr gebraucht, das Ganze dann marktreif hinzubekommen. Und genau.
Ja, spannende Sache, weil Foamy ist, glaube ich, vielen ein Begriff. Man kennt es. Ja, starke Sache. So, und jetzt mit dem neuen Produkt unterwegs, mit Flowers, erzähl mal so ein bisschen was dazu der Gründungsgeschichte.
Ja, also Gründungsgeschichte fängt eigentlich da an, dass der Daniel und ich uns auf einem Geburtstag getroffen haben von seinem Bruder. Also sein Bruder ist einer meiner besten Freunde und da haben wir uns, wir kannten uns davor schon, sehr gut sogar, aber da haben wir uns nach langer Zeit mal wieder getroffen und uns intensiv ausgetauscht und gar nicht so wirklich am Geburtstag teilgenommen, weil wir so tief ins Gespräch verfallen sind eigentlich, ne? Und wir haben uns aufgeregt darüber, dass in den Unternehmen immer wieder die gleichen Sachen schieflaufen. Ja? Der Daniel ist eben im Pharma-Bereich unterwegs gewesen, lange auch COO gewesen. Und ich war ja auch in diversen anderen Unternehmen schon tätig. Und haben wir einfach festgestellt, es läuft immer irgendwie alles falsch. Und dann haben wir gedacht, es bringt nichts, sich einfach da unendlich lange drüber aufzuregen, man bräuchte eigentlich eine Lösung dafür. Ja, und dann haben wir halt so philosophiert, ja, plötzlich war dann irgendwann noch 3 Uhr nachts und der Geburtstag dann noch irgendwann zu Ende. Aber wir hatten uns halt ausgetauscht und das ist hängen geblieben, dieses Gespräch. Und wir haben uns in den folgenden Tagen und Wochen immer öfter dann auch separat unterhalten. Und ja, ich habe dann auch irgendwann Lösungsansätze und so weiter schon mal entwickelt gehabt, ne, weil ich bin halt so, ich möchte dann wirklich auch überlegen, was könnte man denn machen, was könnte man Neues machen. Und so kam dann die Idee von Flowers zustande und der Daniel fand das super und dann haben wir gesagt, wir machen das zusammen und sind dann auf Investorensuche gegangen, haben, wie man das halt so macht, einen Businessplan geschrieben und so weiter und so fort. Und ja, haben dann praktisch eigentlich durch einen super krassen Zufall auch den Guido Quelle, mit dem du ja auch schon gesprochen hast, von Mandat kennengelernt. Über Facebook steht in keinem Wirtschaftsbuch sowas. Wie findet man einen passenden Investor? Ich finde, das ist immer so das Fünkchen Glück, was noch dazugehört, dass man halt zur richtigen Zeit irgendwie am richtigen Ort ist oder auch Dinge einfach kontinuierlich macht. Und ja, so haben wir dann unser drittes Gründungsmitglied kennengelernt. Sind dann nach Dortmund und haben das Ganze gepitcht, haben das Ganze vorgestellt. Und ja, da auf diesem Weg ging auch noch mal ein bisschen was schief, sag ich mal. Ja, der Daniel hatte nämlich leider seinen Nachtzug verpasst und ich bin halt schon Tag vorher angereist gewesen und wache dann morgens um 7 Uhr auf und habe dann meine Nachrichten auf dem Handy so: Mist, ich habe meinen Zug verpasst. Und ich dachte mir, okay, dann mache ich das halt. Ne? Als gutes Gründerteam ist man ja. Ist jeder Gründer ja 100% der Firma, sag ich mal, ne? Oder der Idee im Endeffekt zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann haben wir da, oder habe ich dann da 3 Stunden lang dem Mandatteam das Ganze vorgestellt. Und dann ging es nochmal ein bisschen hin und her. Und dann haben wir gedacht, super, das passt gut zusammen. Man war sich sympathisch. Man war der Meinung, dass das eine gute Sache ist, die wir da vorhaben. Wir als Gründer hatten auch überzeugt soweit. Und wir waren auch begeistert von Mandat, die so gut vorbereitet waren. Und ja, dann haben wir gesagt, wir machen das, wir wollen das starten und haben dann die Firma gegründet.
War das euer erstes Investorgespräch und einzige?
Das erste richtige Investorengespräch, sag ich mal. Also, wir haben davor waren wir auf der Start Summit in der Schweiz, ist so eine Startup Convention. Und sind da rumgelaufen mit unserem Businessplan und haben jeden angequatscht, der irgendwie dieses blaue Investorenschild hatte, ja. Und der Daniel war da noch mal ein bisschen krasser als ich. Ich dachte, ich hatte das gleiche schon mal bei Fomi damals gemacht. So kam ich eben damals auch schon zu dem Verkauf von Fomi und deswegen dachte ich mir, super, das hat funktioniert, das machen wir nochmal. Und der Daniel war nochmal ganz anders. Er hat wirklich jeden angequatscht dort. Das war mir schon fast unangenehm, aber es hat funktioniert. Da kamen uns Leute entgegen, Investoren, Ohrstöpsel im Ohr, ja. Hat ihn nicht aufgehalten. Trotzdem angequatscht, ne? Und wir haben da, glaube ich, in 2 Tagen 60 Mal oder so gepitcht. Also wirklich uns auch die Termine mit den Investoren dort geschnappt, vorgestellt, ne? Aber natürlich kannst du dir vorstellen, wir hatten nicht wirklich was, noch nur ein clickable Mockup eigentlich von der Software und ein bisschen Euphorie. Aber bei VCs, da brauchst du natürlich Zahlen, Daten, Fakten, muss schon irgendwas geben und so weiter. Also die meisten, die da rumgerannt sind, waren tatsächlich VCs. Und dafür waren wir einfach viel zu früh. Aber wir haben unser Bestes gegeben.
Ja, das heißt, gerade am Anfang auf VCs zuzugehen, würdest du sagen, macht Sinn oder ist ein Thema, was man sich eher dann für das Series A, B oder so festhalten sollte? Oder meinst du, es macht schon Sinn, da auch in der Seed Round direkt auf Investoren zuzugehen? Gerade VCs.
Seed, ja, auch noch Seed. Wie waren Pre-Seed vor allem? Das
Okay.
ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Da gibt es Business Angels, die da besser, also mag nicht auf alle zutreffen, aber in unserem Fall würde ich, oder aus meiner Perspektive würde ich vorschlagen, zumindest was Pre-Seed angeht, dann auf Business Angels zu setzen oder Corporates, die strategisch investieren wollen. Genau.
Wann habt ihr genau gegründet?
Das war Anfang 2000, beziehungsweise Anfang 2019 gab es die Idee und Mitte 2019 waren wir dann ready, um die Firma dann zu gründen.
Okay. Wann seid ihr dann richtig in den Markt reingegangen? So, wann habt ihr angefangen, wirklich das Produkt auch live zu bringen?
Genau, also wir haben dann sehr intensiv programmiert, also nachdem die Firma gegründet wurde, eigentlich 8, 9 Monate am Stück, was für viele andere wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr kurz ist. Für uns war das halt lang, weil wir sehr schnell natürlich auch was vorweisen wollten und sind dann lustigerweise am Mitte Februar 2020 waren wir fertig oder so, dass wir dachten, wir wären marktreif. Und ja, du weißt ja dann, die Marktsituation ist rapide abgefallen. Das war, glaube ich, so ziemlich der schlechteste Zeitpunkt in den letzten, was weiß ich, 20 Jahren oder so, um ein Produkt oder gerade mit einer Software, die sehr ja, intensiv ist, sage ich mal, auf den Markt zu kommen.
Ja, war bestimmt erstmal eine spannende Zeit, dann Mitte Februar ein marktreifes Produkt zu haben und dann erstmal festzustellen, oh, hier ist erstmal gerade alles runtergefahren und keiner weiß so richtig, wo die Reise hingeht. So, wie war das Jahr dann weiter für euch? Wie seid ihr weiter vorgegangen?
Ja, also wir haben gekämpft ohne Ende. Wir haben auch lustigerweise super viele Termine gehabt mit mittelständischen Unternehmen. Also das war nicht das Problem. Also wir haben, glaube ich, mit vielen 100 Geschäftsführern und C-Levels über Flowers gesprochen und haben viele Erkenntnisse aus dem letzten Jahr gezogen. Viele Erkenntnisse, die wichtig waren für uns als junges Unternehmen, da wir einfach festgestellt haben, trotz der Pandemie irgendwie oder gerade wegen der Pandemie vielleicht auch, sind Prozesse bei allen ein Thema gewesen, Dinge einfacher zu machen, digitaler zu machen. Also dieses Thema Prozesse, Digitalisierung, das ist definitiv angekommen bei Mittelstand. Aber was uns auch aufgefallen ist, dass man gar nicht wirklich weiß, was braucht man denn eigentlich? Also man hat nicht so diesen Plan, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich und man sucht nicht aktiv danach. Also man ist so ein bisschen, sag ich mal, ratlos. Und deswegen ist auch ein großer Beratungsbedarf da, und den dann eben diese Softwareunternehmen oder wir zu erfüllen hatten. Ja, und das konnten wir nicht leisten, ja, weil wir sind Softwarefirma, wir sehen uns auch als Softwarefirma und nicht als Beratungsunternehmen. Wir können Software sehr gut und wir kennen uns aber nicht in allen Bereichen aus. Ja, also unsere Software ist so strukturiert, dass sie in allen Branchen, allen Größen, allen Kulturen eingesetzt werden kann, wie so ein Werkzeugkoffer sozusagen. Da ist ein Hammer drin, da ist eine Säge drin und was man dann damit macht, ist eigentlich dann den Unternehmen überlassen. Und wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne noch eine Zange, dann machen wir das Werkzeug dafür. Aber wir sind nicht die, die einem sagen, wie die Prozesse gestaltet werden sollen. Das obliegt im Endeffekt dem Unternehmen. Und ja, da haben wir im Endeffekt gemerkt, dass es nicht unser Kundenstamm am Anfang ist. Ja, also wir haben gemerkt, wir müssen irgendwas machen, was skalierbar ist, wo wir auch eine Expertise drin haben und was irgendwie auch gerade einen Bedarf hat, der auch schnell umzusetzen ist. Und in diesem Jahr haben wir eigentlich das größte Learning von allen dann bekommen, dass wir uns auf die digitale Rechnungsfreigabe dann Ende des Jahres spezialisiert haben. Ja, wir gesagt haben, das ist was, da kann Flowers super helfen, das ist was auch gerade irgendwie alle brauchen. Und genau, haben wir uns darauf spezialisiert und das läuft jetzt gerade bombig. Also das
Ja.
ist richtig gut.
Ich glaube, es ist halt auch ein Thema, was sehr trivial ist, was jeder versteht und schafft einen guten, ja, Door, ist ein guter Door-Opener, um dann reinzugehen und dann zu sagen, okay, dann lass uns doch auch mal andere Prozesse anschauen, die sonst noch aufgestellt sind. Ja,
Ja,
coole Sache.
ja. Was wir auf jeden Fall vermeiden möchten, ist, ne, wir haben ja nicht gegründet, um Rechnungsfreigabe zu machen. Ja, wir können es richtig gut, ja, und haben auch mega viele Vorteile. Aber wir sehen uns nicht als Flowers ist das Unternehmen, das Rechnungsfreigabe macht, sondern wir sehen uns tatsächlich als dieser Werkzeugkoffer und wollen halt da weiterhin in Zukunft in diese Richtung auch ausbauen, damit wir eben irgendwann mal die Expertise in verschiedensten Bereichen haben, um dann auch wirklich da gute Lösungen, praktische Lösungen im Alltag gewährleisten zu können. Ja. Und da müssen wir halt einfach Stück für Stück vorgehen. Ja. Das weißt du ja selbst, man kann nicht alles auf einmal machen. Man muss irgendwie priorisieren, gerade auch als Startup, irgendwo seinen frühen Markt finden und dann entsprechend erweitern.
Jetzt denke ich gerade mal an Ende letzten Jahres zurück. Da war ja auch ich glaube, ein Mitbewerber von euch sehr massiv hier auch in Deutschland unterwegs, von TV-Werbung bis Social-Media-Werbung. Also ich spreche jetzt gerade mal von ServiceNow, die ja wirklich hier sehr, sehr stark auch ihre Position im Markt markiert haben. Die sind ja logischerweise einfach schon deutlich weiter als ihr, sind da ja auch sehr stark finanziert. Wie seht ihr euch als Flowers in dem Bereich?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch oft gestellt haben, weil den Ansatz, den wir verfolgen, der ist grundlegend anders als der Ansatz aller anderen Unternehmen. Also es gibt bisher noch kein Unternehmen, von dem wir sagen würden, die machen das Gleiche wie wir. Also wir sagen zwar Prozess- und Workflow-Management, weil das ist halt etwas, was man kennt, aber wir machen es komplett anders, haben auch einen hohen Erklärungsbedarf. Und ServiceNow ist die einzige Firma oder das einzige Unternehmen, wo ich sagen würde, die haben zumindest den gleichen Gedanken, wo es mal irgendwie hingehen soll. Ne? Und von dem her, klar, die machen es auch nochmal komplett anders, etc., aber die denken in die richtige Richtung. Und von dem her, ja, wir machen das ganz anders und von dem denke ich da auch nicht, dass es das eine große Konkurrenz jetzt ist, aber wird sich zeigen.
Ja. Was ich ja bei euch auch sehr spannend fand, wenn man sich mal euer Pricing anschaut, ihr seid erstmal sehr transparent, das ist ja oft so ein Thema, gerade für Startups, die gerade starten, oft findet man als Unternehmen wenig dazu, was ist eigentlich jetzt mein Invest, was muss ich geben, was kommen da monatlich Kosten auf mich zu, ihr habt ein Subscription-Modell, lasst uns gerne da auch nochmal ein bisschen reingehen, weil ich glaube, da habt ihr ein mehr als faires Pricing auch gefunden, das ist halt letzten Endes auch für kleinere Unternehmen möglich wird, endlich auch mal von solchen Prozessautomatisierungen zu profitieren.
Ja, das war uns wichtig, weil wir halt gesagt haben, Digitalisierung kann so einfach sein und wir haben so ein bisschen auch das Feedback aus den vielen Gesprächen, die wir eben geführt haben, bekommen oder den Eindruck, sag ich mal, dass für den Mittelstand IT immer teuer ist. Immer teuer, weil man es halt so gewohnt ist von diesen SAP-Großprojekten und so weiter. Ja, kosten viele Millionen, dauern länger als man denkt, dauern Jahre und dann müssen sich alle umstellen und nachher funktioniert sowieso trotzdem nicht. Ne? Das ist so das Bild, was man hat von IT. Und dann kommen wir mit einer Lösung, die günstig ist und was wir gemerkt haben, ist, dass viele Leute denken, günstig, naja, da kann ja nichts dahinter stecken. Ne? Mhm. Und es ist aber genau andersrum, denn weil wir ein günstiges Produkt anbieten können, steckt da ganz besonders viel Arbeit drin. Also wir customizen nicht auf die speziellen Wünsche, müssen wir auch gar nicht, weil wir eben eine flexible Lösung von vornherein haben. Ja, und dadurch, dass wir nicht diese Anpassung machen, können wir halt die Entwicklungskosten auf alle unsere Kunden umlegen, anstatt nur auf einen. Das ist praktisch Basisbetriebswirtschaft. Und das ist aber die Arbeit, die viel schwieriger ist, sich da die Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich und wie kann ich das machen, damit es für viele eine gute Lösung ist, ja, weil im Endeffekt kann jeder irgendwo einen Button hinklatschen, ja, also Software muss halt intuitiv sein, Software sollte aufgeräumt und durchdacht sein und alles, was irgendwie im Hintergrund erfolgen kann, sollte auch im Hintergrund erfolgen und so gehen wir halt an die Sache ran. Wir überlegen uns, brauche ich diesen Button wirklich, brauche ich diese Funktion oder diesen Input von dem Nutzer oder kann ich das nicht einfach im Hintergrund abwickeln lassen, ja, und das ist erheblich schwieriger und ja, deswegen haben wir ein transparentes Pricing einfach auch gemacht, damit das Unternehmen nutzen können in großes Geld. Wir brauchen halt dieses Feedback auch von verschiedenen Unternehmen.
Ja, coole Sache, das heißt, ihr bietet jetzt halt letzten Endes auch endlich mal eine Lösung, dass ich auch ein Unternehmen mit wenig Mitarbeitern, wo ich ja auch wirklich die gleichen Voraussetzungen habe wie ein großes Unternehmen, weil ob das Rechnungsprozesse sind, ob das Abstimmungsschleifen sind, also die Potenziale sind ja enorm, die ich da vorliegen habe. Du hast aber auch gerade angesprochen, Digitalisierung kann so einfach sein. Warum tun wir uns dann oder warum tun sich die Unternehmen dann trotzdem so schwer? So, ist da ein falsches Verständnis für Digitalisierung da, was ja auch oft gemacht wird? Auf der anderen Seite sehe ich ja auch bei dir, dass die Bereitschaft von den Unternehmen enorm da ist. Ich meine, in der Zeit von Corona, wo ihr auch gesagt habt, okay, was passiert da jetzt gerade? Wir haben ein Produkt, ihr habt trotzdem noch Gespräche führen können, haben Kunden onboarden können und ja, die ersten Projekte auch angehen und umsetzen können. So, sind wir da irgendwo in between momentan? Wie ist da dein Blick drauf momentan?
Ja, also ich hab da zwei Gedanken zu. Zum einen denke ich, dass man oft einfach auch schlechte Erfahrungen mit den falschen Anbietern gemacht hat. Der Mittelstand ist super stark in dem, was sie tun, auch gerade wenn man jetzt im verarbeitenden Gewerbe ist, ich kenne das ja selbst. Man legt super viel Wert auf die Lieferanten, die man auswählt, auf Qualität, auf Preis. Ja? Man macht Vergleiche, man wägt es ab. Man hat teilweise für Rohstoffe eine extra Qualitätssicherung und Einkäufer, die spezialisiert sind. Ja, also man wählt Rohstoffe sehr, sehr exakt und detailliert aus, aber bei Software, wenn es dann zu Software kommt, da passiert es nicht. Also es gibt keine Qualitätssicherung in den meisten Unternehmen für Software. Es gibt keine Experten, die wirklich wissen, was ist denn gerade neue Technologie und was ist eigentlich Technologie, die veraltet ist, die einfach nur noch irgendwie ein Marktstanding haben, die man halt kennt, aber eigentlich technologisch nicht mehr wirklich aktuell sind. Und man hat auch kein Gespür dafür, was kostet sowas? Was darf eigentlich Software kosten? Was ist Software, die teuer sein darf? Was ist Software, die günstig sein muss und trotzdem gut ist? Und was ist ein Großprojekt, was mich auch mal ein paar Millionen kosten darf? Ne? Dieses Gespür fehlt einfach und Softwareunternehmen wissen das. Ja, ich kenne ganz viele von den, sagen wir, Softwareherstellern, die schon etablierter sind, denen ist es bewusst und die bepreisen das dann entsprechend auch natürlich. Ne? Die wissen, der Gegenüber hat gar keine Ahnung, wie lange denn so eine Integration dauert. Also berechne ich dem halt irgendwie 20 Tage und dauern tut es dann vielleicht eineinhalb, aber ich wirke halt irgendwie beschäftigt oder so. Also diese Denkweise gibt es bei den älteren Softwareunternehmen leider. Für die ist es gut natürlich, für den Mittelstand nicht. Und da muss man einfach so ein bisschen besser dieses Gefühl entwickeln für, was ist gute Software? Was brauche ich eigentlich? Ja? Und wenn man, das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Leute sich damit beschäftigen im Unternehmen, dass ich Leute brauche, die sich damit auskennen. Und den zweiten Gedanken ist, dass und der Mittelstand auch mal, oder meiner Meinung nach, mehr mit auch Startups zusammenarbeiten sollte, weil Startups einfach diesen Biss haben, dieses Feuer. Für ein Startup kann ein mittelständisches Unternehmen mit einem Auftrag von, lass es 20, 30 oder mal 50.000 sein für einen Zwei-Jahres-Vertrag, die Welt sein im Endeffekt. Da ist man dann plötzlich unter den Top 3 Kunden oder so, je nach Stage von dem Startup, ne? Und hat dann da wirklich auch die Möglichkeit mitzuwirken und auch was serviceseitig zu erwarten, was man von anderen Unternehmen gar nicht erwarten kann. Also die machen einfach erheblich mehr, ja. Und da sollte man einfach mal ein bisschen ausprobieren, auch ein bisschen verschiedene Ansätze testen und sich überraschen lassen, was Startups leisten können, wenn sie mal mit einem Zweijahresvertrag gesegnet sind.
Hm. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, dass Software gut sein muss. Was bedeutet für dich denn, eine gute Software zu sein? Was ist dein Anspruch an Software? Was ist vielleicht auch euer bei Flowers der Anspruch an Software?
Ja, also wir haben zwei Säulen. Technologie und Usability. Das sind so die zwei Kernsäulen, würde ich sagen. Ja. Technologie einfach dahingehend, dass man mit modernen Programmiersprachen, Systemarchitekturen zusammenarbeitet, dass man in der Cloud ist, ja, dazu kann ich später noch ein bisschen mehr sagen. Und auf der anderen Seite Usability, das ist ein Thema, das eigentlich höchste Wichtigkeit hat, aber sehr oft vernachlässigt wird. Jetzt kann man ja sagen, ist mir egal, wie das Ganze aussieht, Hauptsache es funktioniert, aber es ist auch gerade jüngeren Fachkräften nicht egal. Also es hat einen personellen Aspekt. Ich möchte jüngere Leute ins Unternehmen bekommen, dann brauche ich auch Software, die diese jüngeren Fachkräfte verstehen und nicht Software, die halt irgendwie 1990 programmiert wurde, weil wir halt, man wächst halt auf mit so einem Verständnis für Usability von Google, von Apple, von Netflix und Spotify. Das sind Unternehmen, die Millionen in die Hand nehmen, um einzelne Klicks und Analysen durchzuführen. Wie kann man das noch besser machen? Und dann kommen wir ins Geschäftsleben, B2B-seitig, und arbeiten mit Software, wo das überhaupt nicht passiert. Ja, das ist halt einfach irgendwie hingeklatscht und das versteht man auch nicht. Man braucht eine lange Onboarding-Zeit und muss sich das irgendwie auswendig lernen, und Support kann man auch nicht erwarten in den meisten Fällen. Also das ist so ein Ungleichgewicht. Ja? Und ich glaube, das ist die Zukunft von moderner Software, sich da einfach die Mühe zu machen, herauszufinden, wie arbeitet man eigentlich am besten zwischen Mensch und Software. Also ne, die Software sollte sich dahingehend dann auch anpassen. Und das sind die zwei Kernsäulen, und so entsteht einfach Weltklasse-Software. Und so arbeiten auch wir.
Ja, Usability, das, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor. Also was ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, so diese Angst vor Digitalisierung kommt einfach auch aus den 90er-Jahren entwickelten Softwares, wo man für jedes Update im Prinzip danach wochenlange Schulung machen muss, damit jeder wieder weiß, wie er die Software zu bedienen kann. Wo ich aber auch glaube, der Anspruch heute muss sein, ich mache eine Software auf, mit der ich noch nie gearbeitet habe, und kann intuitiv arbeiten. Ich meine, du sprichst es an, Apple, Google. Also wie lange ist es her, dass bei einem Handy eine Bedienungsanleitung dabei liegt? So. Also die junge Generation, ich meine, wir gehören ja noch zu der Generation, die das vielleicht auch noch kennen. Wenn ich noch überlege, damals, man hat sein Handy aufgemacht und dann hat man erstmal ein dickes Buch gehabt, wo man irgendwie geguckt hat, wo kann ich denn Kontakte hinzufügen, wie kann ich Klingeltöne anpassen. Das macht ja heute keiner mehr. Und das Gleiche muss halt auch irgendwie für Software gelten. Ich muss sie aufmachen, sie muss funktionieren und sie muss halt einfach auch intuitiv sein. Was da für mich anknüpft, ist ja auch das Thema, wie kriegt man Kunden rein, dass ja in den letzten Jahren sehr inflationär mit dem ganzen Thema Freemium umgegangen wurde. So, wie steht ihr als Softwareunternehmen zu dem Thema Freemium?
Mhm. Ja, das ist für viele Fälle eine ganz gute Sache, sag ich mal. Nicht für alle. Muss im Endeffekt jedes Softwareunternehmen für sich entscheiden. Es gibt ein cooles Unternehmen, das heißt Price Intelligently, aus den USA, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen, die Software as a Service oder generell Softwareunternehmen dahingehend, sag ich mal, bewerten und anschauen, ob diese Freemium-Modelle funktionieren, wie das Pricing funktioniert, etc. Und da gibt es ganz coole Analysen drüber. Also Freemium kann eine starke Sache sein, um Unternehmen mit Software in Kontakt zu bringen, sie zu Fans zu machen und dann später entsprechend abzusellen auf ein besseres Paket, sag ich mal. Oder auch gerade jüngeren, kleineren Unternehmen, die vielleicht nicht diese Mega-Ansprüche haben, trotzdem mit Software auszustatten, die ihnen später dann hilft. Ja, das kann gut sein. Bei uns gibt es eine Testversion. Auch, also wir haben zwischen 14 bis 30 Tagen meistens als Testversion, ja, also wir verlängern das immer mal noch, wenn es nachgefragt wird, und dann kostet es aber was, und in der Zeit schaffen wir es dann auch, die Leute zu überzeugen, das aufzusetzen, alles, also aufgesetzt ist übrigens in 30 Minuten, nicht in 30 Tagen, es geht in 30 Minuten schon los, Mehrwert zu schaffen, und das sehe ich dann, da habe ich kein Projekt, das Wochen dauert oder Monate und ich gar nicht wirklich weiß, was bekomme ich eigentlich, sondern ich habe sofort dieses, ich teste, genial, das funktioniert. Pricing, ist es mir wert? Toll, kaufe ich. Also, ne, das ist so der Ansatz. Schnell, einfach, überzeugend und Mehrwerte auch schaffen, natürlich.
Ein anderes Thema, was ich gerne nochmal mit dir besprechen würde, wäre das ganze Thema Prozessautomatisierung, wird ja auch momentan sehr skeptisch gesehen. Ich blicke da jetzt mal Richtung Arbeitnehmern generell. So, wo man ja auch sagt, okay, damit werden Arbeitsplätze ersetzt, so die Unternehmen werden zu technologisiert, es geht weg vom Menschen.
Ja, also ich glaube nicht, dass es weg vom Menschen geht, weil diese ganzen Automatisierungen müssen einerseits auch verwaltet werden und andererseits haben wir die Erfahrung ehrlicherweise gemacht, dass es keine Automatisierung gibt, oder in den seltensten Fällen eigentlich, die von A bis Z komplett automatisch durchläuft, sondern oftmals einfach noch der Mensch eingreifen oder überwachen muss oder auch nochmal Korrekturen durchführen muss. Ja, wir, zum Beispiel bei der Rechnungsfreigabe, da haben wir auch diesen Belegscan, ja, eine KI, die den Beleg durchscannt, die Werte ausliest und dann auch direkt schon Vorschläge macht, wer muss das eigentlich alles freigeben. Und dennoch muss da ab und zu mal drüber geschaut werden, weil es kann einmal sein, dass der falsche Wert ausgelesen wird oder ein Wert nicht erkannt werden kann, der Scan ein bisschen unleserlich ist, ne? Und in den allermeisten Automatisierungsfällen oder Prozessen hast du immer wieder Schnittstellen, wo manuell eingegriffen werden muss. Also es gibt nicht dieses 100% automatisch von A bis Z in den allermeisten, zumindest bei Geschäftsprozessen, mit denen wir uns beschäftigen. Klar können mal kleinere Dinge, diese E-Mail schreibe ich nicht mehr automatisch, dieses Dokument wird automatisch abgespeichert, abgelegt, vertaggt oder sowas. Ne? Sowas kannst du übernehmen, aber das ist eigentlich einfach nichts, was einen Menschen ersetzt, sondern einfach nur, und das ist auch unsere Aufgabe und Mission, die wir uns gesagt haben, unsere Aufgabe ist es als Softwarehersteller, den Menschen und Teams Zeit zurückzugeben. Damit sie diese Zeit nutzen können, um innovativ und kreativ zu sein, weil das ist das, was die Welt voranbringt. Jede große Erfindung, auch in der Vergangenheit, hat dazu geführt, dass Menschen mehr Zeit haben, sich mit wichtigen Dingen zu beschäftigen, mit Innovationen und so weiter. Ne? Da kannst du alles als Beispiel anführen, ob ich jetzt ein Auto oder Flugzeug habe und schneller von A nach B komme, das Internet, das mir schneller Informationen zur Verfügung stellt oder einfach eine Waschmaschine, die mir jede Woche irgendwie 4 Stunden Arbeit abnimmt, weil das halt alles nebenher läuft, während ich was machen kann. Ne? Das kann alles sein. Also was Technologie, die mir Zeit zurückgibt, gibt es schon immer und es hat nicht dazu geführt, dass es bestimmte Sachen nicht mehr gibt. Klar, zum Beispiel, früher gab es den Beruf Wecker, ja, den gibt es nicht mehr. Früher gab es echt Leute, die sind dann von Tür zu Tür gegangen, haben die Leute geweckt, der ist weg. gibt's einen Wecker für. Toll. Aber in den allermeisten Fällen passiert es nicht, sondern ich verändere nur meine Arbeit. Ich habe mehr Zeit, mich kreativ mit Dingen auseinanderzusetzen und Sachen zu verbessern.
Und ich glaube auch der Wecker, der wird eine neue Beschäftigung gefunden haben. Und wenn er dann morgens Frühsport anbietet oder was weiß ich. Aber ein Punkt, den du ansprichst, der ist ganz, ganz wichtig. Es wird immer Substitute geben. Aber den Punkt, den du ansprichst, und den finde ich immer enorm wichtig, ist, wir bekommen Zeit. Zeit, wieder innovativ zu sein, Zeit vor allem auch kreativ zu sein. Weil gerade, wenn wir über Automatisierung sprechen, sind das ja wirklich Prozesse. Du sagst, das ist ein Dokument einscannen, Zahlen ausfüllen, gegebenenfalls noch irgendwie eine SOP checken, an wen muss ich das jetzt schicken für die Freigabe. Das sind ja alles Themen, wo man sagt, das ist ja nicht erfüllend. So auch im Hinblick darauf, den Anspruch von Arbeit von morgen einfach zu haben, Arbeit oder meine Tätigkeit, die ich ausübe, muss sinnstiftend sein. Es kann ja nicht sinnstiftend sein, dass ich Zahlen übertrage.
Absolut. Das sind Tätigkeiten, die einfach langweilig sind oder halt auch ungern gemacht werden. Ich bin damals mit dem Thema Programmierung oder Automatisierung deshalb in Berührung gekommen, weil ich in der Ausbildung eine Excel-Tabelle vorgelegt bekommen habe, mit 100.000 Zeilen, die ich überprüfen sollte. Ich hatte 2 Wochen Zeit. Und in der Ausbildung hatte ich eben, muss ich sagen, also ich würde mich so beschreiben, ich habe so eine positive Faulheit, ja. Ich mache die Dinge ordentlich und richtig fertig, aber ich finde immer den Weg, ich versuche immer den Weg zu finden, der am schnellsten ist, sage ich mal. Ne? So, ich hatte 2 Wochen Zeit, um diese 100.000 Zeilen zu überprüfen, Zeile für Zeile. Oder ich bin halt hingegangen und habe nach einem Makro gesucht, eine Makroprogrammierung. Ich hatte keine Ahnung von Makroprogrammierung, aber ich habe ein bisschen gegoogelt, ein bisschen ausprobiert, aufgezeichnet und so weiter. Und nach einer Dreiviertelstunde war ich fertig. Und dann habe ich das der Ausbilderin vorgelegt und die hat natürlich gedacht, das ist so ein Blödsinn, der hat da keinen Bock drauf, er ist hier überflogen, nicht richtig gemacht und alles drum und dran. Und als ich ihr dann das Programm gezeigt habe, das mir alle Fehler gelb markiert hat, und zwar in 2 Sekunden gefühlt sozusagen, ne, da war die komplett begeistert. Und dann habe ich ihr nämlich erklärt, dass dieses Programm mit der Logik, die da hinten dran hinterlegt ist, das erheblich genauer und schneller macht, als wenn ich da jetzt 2 Wochen lang durchgegangen wäre, hätte ich bestimmt was übersehen. Einfach weil man halt den ganzen Tag da drauf schaut. Ne? Und das hat sie so begeistert, dass ich dann damals in der Ausbildung die Chance bekommen habe, auch andere Dinge zu automatisieren, mich dazu zu beschäftigen. Und ja, wirklich, also auf die Tätigkeit hätte ich einfach auch gar keinen Bock gehabt. Das ist auch einfach so.
So, wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, was mich nochmal persönlich auch interessieren würde, was bedeutet für dich eigentlich Unternehmertum? Du hast ja schon vieles kennengelernt in der Vergangenheit, hast daher, glaube ich, ein ganz gutes Bild von verschiedenen Perspektiven. Was bedeutet es für dich jetzt?
Ja, also für mich bedeutet es einfach auch, Dinge zu machen. Dinge zu wagen, Dinge zu riskieren und umzusetzen. Ob das jetzt ein Startup ist, ein ganz normales, eine ganz normale Selbstständigkeit oder ein mittelständisches Unternehmen. Was es im Endeffekt ausmacht, unternehmerisch tätig zu sein, ist, etwas zu erkennen, ein Bedürfnis zu erkennen bei einer Zielgruppe, die etwas benötigen und das halt einfach auch anzugehen. Also nicht viel zu planen, zu machen. Natürlich gehört Planen und so weiter auch dazu. Aber es gibt sehr, sehr viele, ich sehe das auch in meinem Umkreis von Leuten, die Ideen haben, aber niemals vorankommen. Also wenn eine Idee einen Monat später immer noch eine Idee ist, dann habe ich was falsch gemacht. Wenn ich nach einem Monat später aber ein Produkt habe oder ein Prototyp, irgendwas oder eine Umfrage gemacht habe oder irgendwie rangegangen bin, dann komme ich da voran. Und zum Unternehmertum gehört natürlich auch einfach profitabel irgendwie zu wachsen, dass wir Umsatz und Gewinne machen. Und man muss sich entsprechend dahingehend weiterbilden, man muss sich das selbst auch irgendwie beibringen. Und alle Aspekte im Unternehmen im Endeffekt sich damit beschäftigen und da Freude auch dran haben. Und dann kann man erfolgreich selbstständig sein oder auch ein Startup oder ein Unternehmen führen.
Ja, vielen Dank dafür nochmal für das Statement am Ende. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in der Zukunft. Ich glaube, man wird noch einiges von euch hören. Ich freue mich, wenn wir da in Kontakt bleiben und gelegentlich mal reinschauen, wie ihr euch weiterentwickelt.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Da würde ich mich auch sehr freuen und vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
Das war Zukunft Mittelstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch weiterhin keine spannenden Themen verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns im Social Media. Vergesst nicht, den Podcast euren Freunden und Verwandten zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Euer InnoTeam.